Im Moment lesen wir gerade den Philipperbrief als Gemeinde miteinander sonntags. Der Philipperbrief wird ja auch als Brief der Freude benannt. Ich selber merke, ich bekomme einen Brief der Freude relativ selten. Wenn ich so überlege, was ich so die letzten Wochen in meinem Briefkasten hatte, dann war da Wahlwerbung aller möglichen Parteien. Mein Mitteilungsblatt aus dem Stadtteil, wenigstens mal was, was man brauchen kann. Werbung jeder Art, Spendenaufrufe, Rechnungen, Einladungen zu irgendwelchen Tagungen, Post, die nicht für mich, sondern für Familienmitglieder ist. Wenn es dann mal was gab, worauf ich mich freute, zum Beispiel eine Buchlieferung, stelle ich fest, die ist nicht für mich, die war für irgendjemand aus der Familie. Oder ich freue mich und muss trotzdem noch einen Weg zurücklegen. Aber Post, über die man sich wirklich freut, ist ein Liebesbrief. Der hier ist an die Braut, an die Gemeinde. Lots of love steht da, ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe steckt in dem heutigen Predigttext. Er steht in Philipper 2 in den Versen 5 bis 11. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Es gibt ein TV-Format, das heißt Undercover Boss. In diesem werden Führungskräfte maskiert, mit Perücken ausgestattet, also einfach nur unkenntlich gemacht und dann als Praktikanten oder als neue Mitarbeiter in ihre Unternehmen geschleust. Sie sollen sich eine Vorstellung davon machen, was alltägliche Praxis ist, sollen erkennen können, wie gut Abläufe funktionieren und sich auch die Sorgen und Nöte ihrer Beschäftigten anhören können. Sie tun so, als ob sie aus der Gruppe der Beschäftigten einer unteren Hierarchieebene wären. Jesus hat auch seine Sphäre verlassen. Aber im Unterschied zu dieser TV-Show, nicht um einen persönlichen oder unternehmerischen Nutzen daraus zu ziehen und eine Scharade zu veranstalten. Er hat nicht nur so getan, als ob, er ist ganz Mensch geworden. Und ihn hat das nicht nur ein paar Stunden in der Maske und wenige Wochen mit ungewöhntem Lebensstil gekostet. Nein, für ihn war es ein echtes Opfer. In der Luther-Übersetzung heißt das, er entäußerte sich selbst. Entäußern ist ein Wort, was wir heute im Sprachgebrauch selten noch benutzen. Es bedeutet, ohne etwas auskommen, etwas entsagen, auf etwas verzichten, etwas außer der Reichweite stellen, nach draußen stellen. Jesu Verzicht ist der auf die göttlichen Privilegien des Himmels. Er hat einen Ort verlassen, an dem es kein Lärm, kein Schmerz, kein Geschrei gibt. Und Jesus hat das freiwillig getan. Ihm ist sein Vorrecht nicht geraubt worden und er hat es auch nicht festgehalten wie Beutegut. Und das gerade, weil Gott, dessen Wesen Liebe ist, er ist gleich ist. Er verzichtet einfach auf alle Privilegien und ist gehorsam. Jesus entäußert sich davon, 100% Gott zu sein, um 100% Mensch zu werden. Und 100% Mensch, das heißt erstmal so ein ordinary life zu führen. Das fängt mit seinem Lebensanfang an. Er wird geboren inmitten einfacher Leute. Seine Geburt findet an einem schmutzigen Ort statt, nicht in einem Zuhause, sondern unterwegs. Seine Kindheit und Jugend unterscheidet sich kaum von der anderen in seiner Generation und seines Lebensraumes. Und er war wahrscheinlich auch äußerlich auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden von seinen Jüngern und seinen anderen Zuhörern. Er war dann einer von ihnen, ein junger jüdischer Mann, ein Handwerker, jemand, der in der Schrift bewandert war und dem als Rabbi zugehört wurde. Als Jugendlicher hatte er den Beruf seines Ziehvaters, den des Zimmermanns, erlernt. Er war also Dienstleister für andere beim Hausbau. Und als Wanderprediger lebte er ähnlich wie ein Obdachloser, als jemand, der umherzog. Jemand, der nicht immer auf das Verständnis seiner Familie hoffen konnte. Jemand, der nicht immer Achtung erhielt und der bei der geistlichen Elite seiner Zeit aneckte. Er führte ein einfaches Leben. Und das alles fasst unser Predigttext mit dem Wort Diener zusammen. Im Römischen Reich waren Diener meist Unfreie, meist Sklaven und damit nahezu rechtlose Personen. Und bei Jesus wurde diese Entäußerung auch auf die Probe gestellt, nicht zuletzt als Satan ihn in der Wüste versuchte. Das heißt, Jesus hat sich wirklich der Niedrigkeit und menschlichen Ohnmacht ausgesetzt. Und diese Selbsthingabe zeigt uns, wer Gott ist. Die Liebe, deren Wesen nicht die Herrschaft von oben, sondern Dienen ist. Damit werden Himmel und Erde in ihrer Distanz überbrückt. Der Abstand zwischen göttlicher Heiligkeit und uns wird aufgehoben. Aber der Gehorsam von Jesus führt dann auch dazu, dass er Fremderniedrigung erlebt. Den Verrat durch einen Freund mit dem Symbol echter Verbundenheit, einem Kuss. Er erlebt Hohn und Spott, die Dornenkrone, Folter, Erniedrigung von Körper, Seele und die Erniedrigung bis in den Tod. Und das heißt, Jesus ist nicht gekommen, damit er als Mensch lebt, sondern damit er als Mensch für uns sterben kann, als guter Hirte, als der, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und wenn das nicht schon genug wäre, sein Leben zu opfern, dann auch noch in einer der beschämendsten Todesarten seiner Zeit, im Verbrechertod am Kreuz. Der Kreuzestod sollte gegenüber anderen Hinrichtungsformen wie Hängen eine viel längere Qual bewirken. Und es war in erster Linie eine Todesart, die für Nichtrömer, entlaufene Sklaven, diente und eben ein ganz hohes Abschreckungspotenzial beinhaltete. Das heißt, für einen zivilisierten Römer war das nur eine Strafe für Menschen der untersten Kategorie. Also Jesus ist maximal auch erniedrigt worden, indem er sich selber erniedrigt hat. Und welche Liebeserklärung, welche Bereitschaft zum Leid können wir oft nicht erfassen. Und ich denke, es täte uns manchmal gut, dass wir uns das wirklich viel öfter vor Augen führen und nicht immer nur auf das leere Kreuz blicken, des Auferstandenen, sondern uns manchmal auch bewusst machen, was Jesus wirklich bezahlt hat dafür, dass wir nicht da hängen müssten. Denn eigentlich, wenn ich so angucke, welches Urteil auch über meinem Leben zu sprechen wäre, würde bedeuten, eigentlich gehöre ich dahin. Eigentlich ist diese Kluft zwischen dem heiligen und gerechten Gott und dem, was uns Menschen als sündige Kreatur ausmacht, so groß. Aber durch Jesu Entwürdigung haben wir unsere Würde zurückerhalten oder vielleicht sogar erst erhalten. Und wenn ich mich geliebt weiß, dann tut das gut. Dann geht es mir gut, dann freue ich mich. Und ich merke, ich kann auch mich selber mit anderen Augen betrachten, nämlich mit denen der Liebe. Ich sehe nicht mehr nur auf das, was nicht liebenswert oder hässlich ist oder was unzufrieden macht, sondern ich kann mich sehen, wie Jesus mich sieht. Und ich kann den anderen sehen, wie Jesus ihn sieht. Und Jesus sieht uns als Gemeinde als seine Braut. Er guckt mit den Augen der Liebe auf uns. Und wie sehen wir ihn an? Wie reagieren wir auf seine Liebeserklärung? Sind wir noch so ergriffen wie beim ersten Mal, als wir es wirklich verstanden und gespürt haben, was Jesus für uns getan hat? Und wie sehr er uns liebt? Frisch verliebten Menschen merken wir an, dass sie lieben. Sie verhalten sich anders. Sie nehmen eine andere Haltung an. Und Haltung anzunehmen bedeutet nicht, stramm zu stehen. Manchmal heißt es, sich zusammenzureißen, sich nicht hängen zu lassen. Aber auf jeden Fall heißt es, die eigenen Bedürfnisse auch zurückzunehmen. Und so wie Matthias uns am letzten Sonntag in den ganz konkreten Beispielen von Rechthaberei und Überheblichkeit ausgeführt hat, wie wichtig es ist, Christus im Zentrum zu haben und damit eine neue Haltung, eine neue Blickrichtung einzunehmen, lässt sich die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, in einem Wort zusammenfassen: Demut. Demut stammt von dem ganz alten hochdeutschen Wort Demuti. Und das heißt Dienstwilligkeit. Es heißt, bereit zu sein zum Dienen. Aber es steckt auch der Mut drin, der Mut zum Dienen. Demut existiert immer nur in Beziehung. Es braucht ein Beziehungsverhältnis. Ich kann nicht mir selbst gegenüber demütig sein. Ich brauche ein Gegenüber. Und die Bereitschaft zur Demut wächst mit dem, was an Wachstum durch Erkenntnis entsteht, aber noch viel mehr mit dem Bedürfnis, Liebe zu erwidern. Damit ist Haltung das Hinhalten meines Herzens, damit Christus an meinem Herzen arbeiten darf, damit er mich ihm ähnlicher macht. Welche Haltung es dann ist, die uns zu eigen werden soll, lesen wir auch in Johannes 13, in Versen 4 bis 15. Das ist die Geschichte von der Fußwaschung. Sabine, kannst du da gerade die Folie bitte einblenden? Das ist das Szenario, wo Jesus mit seinen Jüngern beisammen saß, ihm selber bewusst war, dass ihm alle Macht über alles gegeben ist und er wieder zurück zu Gott kehren wird. Und er dann sich so untypisch verhielt, indem er wie ein Diener den anderen die Füße wusch. Und dieser ganze Passus schließt nachher mit den Worten: Ihr wisst das jetzt alles, nachdem er ihnen das erklärt hat. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Und darum geht es, an diesem ganz einfachen Beispiel. Und ich finde es so klasse, dass Jesus ein Beispiel wählt, was so anschaulich, so greifbar ist. Denn ich kann das nachvollziehen, wenn ich irgendwie mit völlig dreckigen Füßen aus dem Garten komme, nach der Gartenarbeit, die sind staubig und es klebt vielleicht auch noch Erde dran, denn irgendwie durch die Gartenklocks geht immer noch so ein bisschen was an Dreck, ist das total wohltuend, die zu waschen. Und es ist eine absolute Wohltat, wenn jemand anders das tut, man sich selber nicht noch verrenken muss. Und Jesus wählt so ein Beispiel, was den Menschen im Ganzen erreicht, was seine Seele und seinen Körper gleichermaßen erreicht. Und das ist eine Form von Dienst, die ganz niederschwellig für uns schon ist. Denn grundsätzlich ist es eigentlich so, dass es nicht so populär ist, zu dienen. Also eine meiner Töchter, die mault dann gerne, wenn sie irgendwie eine Aufgabe von ihren Geschwistern kriegt, mal was erledigen soll: Ich bin noch nicht deine Dienerin. Also dienen ist was, was wir eigentlich so aus eigenem Antrieb in den meisten Fällen nicht so gerne tun. In unserer Kultur hört es sich mit Dienstleistung gleich viel besser an. Eine Dienstleistung ist etwas, was ich erbringe. Ich kann etwas leisten. Da schwingt dann auch gleich Anerkennung und Anspruch auf eine Gegenleistung mit. Und nicht mehr so viel von Demut, nicht mehr so viel von, ich muss selber was opfern. Und auch neigen wir dazu, lieber helfen zu wollen, als zu dienen. Aber auch wenn ich helfe, bin ich ein Stück weit in einer überlegenen Position. Ich kann dann etwas, was derjenige, dem ich helfe, gerade nicht kann. Und so grundsätzlich sind wir alle mal zu kleinen Diensten bereit. Also es ist kein Akt, mal die Wohnung eines anderen zu putzen, weil dessen Putzfrau krank ist. Dann ist das aber auch so ein Rollentausch auf Zeit. Dann ist das was mich nicht aus meiner Komfortzone wirklich bewegt. Das ist nur so ein Tun als ob. Das ist dann eher so das, was bei Undercover Boss gemacht wird. Aber das ist kein echtes Dienen. Echtes Dienen ist nichts für Schwächlinge. Denn echtes Dienen zwingt mich, ich muss mich aus meiner Komfortzone ausbewegen. Und dienen kann ich nur, wenn ich mich unterordne, einem anderen unterordne, mich nicht so wichtig nehme, auf meinen Stolz verzichte. Das erfordert eine ganze Menge. Und was das wirklich bedeutet, macht Jesus uns an so kleinen Aufträgen deutlich, wie die andere Backe noch hinzuhalten, wie es in Matthäus 5, 38 heißt, die zu segnen, die uns fluchen, 1. Petrus 3, Vers 9. Demut heißt, ich handle gegen mein eigenes inneres Bedürfnis, meinen eigenen Impuls zurückzuschlagen, meinen Gefühlen Raum zu lassen. Das heißt, mit Demut will ich nicht in erster Linie, dass es mir gut geht, sondern ich will, dass es dem anderen gut geht. Und das kann in ganz kleinen Dingen echt schwierig werden. Gerade gestern habe ich eine eigene Lektion in Demut wieder erlebt. Ich wollte gestern Nachmittag eigentlich diese Predigt vorbereiten und hatte einen einzigen festen Termin gestern, den ich so auf so eine Stunde kalkuliert hatte. Ja, dieser Termin dehnte sich dann auf über 3 Stunden. Und ich habe innerlich nur so gedacht, warum jetzt, warum hier? Und irgendwann hat Gott mir klargemacht, hey, du hast dir vorgenommen, mich zu ehren. Und deshalb wolltest du einfach eine Predigt schreiben. Aber ich will jetzt, dass du mich ehrst, indem du dir jetzt Zeit für diesen Menschen nimmst, ihm zuhörst, weil das gerade dran war. Und ich habe gedacht, ja, kleine Lektion wieder mal in Demut. Ich muss meine Perspektive ändern. Ich muss wirklich Jesus zuhören, hören, wo will er mich haben? Und dann ist Dienstbereitschaft nicht so was Allgemeines, sondern es wird ganz konkret, auch in so ganz, ganz kleinen Momenten. Denn Jesus hatte nicht den Eindruck, dass ihm Zeit gestohlen wird. Und ich habe gemerkt, Demut ist was wir auch im Sprachgebrauch schon ausdrücken. Der übt sich in Demut. Ja? Demut ist was wir üben müssen. Das gelingt uns nicht sofort. Und ich muss mich dann auch immer wieder fragen, welche Schmerzgrenzen habe ich denn, wenn es ums Dienen geht? Welche Schmerzgrenzen hast du, wenn es ums Dienen geht? Wie demütig bist du? Und dann kommen mir einfach auch ganz große Beispiele. Wenn ich an jemanden wie Janusz Korczak denke, der die Kinder des Waisenhauses, das er leitete, bis ins Vernichtungslager nach Treblinka begleitet hatte, obwohl das für ihn den Tod bedeutet hat, dann frage ich mich immer, wo ist meine Grenze von Dienst- und Liebesbereitschaft? Würde ich ein Todesurteil, das über einer anderen Person ausgesprochen wurde, an mir vollstrecken lassen? Nichts weniger als das hat Jesus getan. Und das ist das Vorbild, was Paulus uns hier gibt. Ich weiß nicht, welche Opfer uns unser Dienst abverlangt. Es sind manchmal kleinere und manchmal größere Opfer. Aber ich glaube, dass Ruth und Simon genau wissen, dass ihre Dienstbereitschaft ihnen auch manches Opfer abverlangt hat. Und wenn es jetzt der Nervenkrieg ist, auf das Visum zu warten. Es kostet was. Dienen bedeutet nicht, ich lebe einen gewissen Komfort. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass Gott uns gebrauchen will und uns immer mehr bereit macht, ihm gehorsam sein zu können. Und eine demütige Haltung ist immer auch die Haltung Kniender. Sich auf die Knie zu werfen, ist historisch eine Geste, sich zu ergeben, sich klein zu machen, eine andere Haltung einzunehmen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie kann freiwillig sein und sie kann aber auch erzwungen sein. Wenn sie freiwillig ist, dokumentiert diese Demutsgeste die innere Haltung. Das ist echte Demut. Und diese Möglichkeit der Freiwilligkeit haben wir noch. Es ist immer noch Gnadenzeit. Wir haben immer noch die Chance, uns Jesus auszuliefern. Aber es gibt auch die andere Seite, das Erzwungene. Und wenn es heißt, dass sich einmal alle Knie vor ihm beugen werden, dann wird das nicht nur freiwillig geschehen, sondern auch erzwungenermaßen. Dann wird es welche geben, die das Heucheln tun, die so tun, als wären sie auch in der inneren Haltung, und es werden die geben, die erzwungenermaßen auf die Knie gezwungen werden. Und für die muss das eine ganz schön große Qual sein. Wenn ich mir vorstelle, wie sich alle diese Mächte der Finsternis vor ihm erniedrigen müssen, sich beugen müssen, ohne durch sein Blut reingewaschen zu sein, das muss heftig sein. Und das Ziel dieser Haltung wird auch klar gemacht. Wenn alle Zungen einmal bekennen und ihm Ehre geben, dann wissen wir, was der Zweck unseres Dienens ist. Dienen ist kein Selbstzweck. Dienen soll Gott ehren und Gott Freude machen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Aber dienen bedeutet auch, ich gebe anderen die Möglichkeit, sich selber zu entäußern und auch zu dienen. Konkret heißt das, ich verzichte auf meine vermeintlichen Privilegien, gebe Jesus die Herrschaft über das, was mir zuzustehen scheint, und lebe demütig mit anderen. Ja, wie konkret ist das denn dann? Das wird ganz konkret. Wie teile ich meine Zeit ein? Öffne ich mich Gott und mache meine Augen auf und lasse mich von ihm einsetzen? Das kann heißen, dass ich abends nach dem Job nicht noch irgendwie Füße hochlege und ein Buch lese, sondern dass ich vielleicht noch jemanden anrufe, weil ich mir den Impuls von Gott geben lassen kann, der Mensch braucht jetzt ein Gespräch. Das führt mich aus meiner Komfortzone. Auch das ist Dienst. Das kann sein, dass ich mein Wochenende nicht zu Hause verbringe und meinen eigenen Haushalt mache, sondern dass ich hier in der Gemeinde am Aufräumtag mich engagiere und mit anpacke. Das kann sein, dass ich nicht entscheide, ich gebe mein Geld für meinen Urlaub aus, sondern ich gebe es in die Kollekte, weil es da gerade im Moment gebraucht wird. Das kann ganz konkret werden. Und in der Gemeinde haben wir die Chance, auf Menschen zu treffen, die ihre Dienstbereitschaft leben. Das werden wir nachher auch in der Gemeindestunde sehen, wo die zwei Kandidaten vorgestellt werden. Menschen, die sagen, ja, ich will in der Gemeinde dienen. Ich gebe meine Zeit, ich gebe meine Kraft. Und wie immer, wenn es einen Liebesbrief gibt, möchte man reagieren. Der heutige Predigttext spricht von seiner Liebe zu dir, zu dir, zu dir, zu dir und auch zu mir. Früher hat mein Mann mir auch mal Liebesbriefe geschrieben, schon lange, lange her, aber es gab's. Und meine Reaktion war dann, ich habe mich auch hingesetzt und habe ein Antwortschreiben verfasst. Eine Liebeserklärung triggert an, dass man auch das, was da berührt worden ist und was man selber empfindet, zum Ausdruck bringen will. Und vielleicht macht ihr das heute auch mal. Vielleicht nicht nur die Zeit, sich im Gebet zu nehmen, Gott wieder zu sagen, wie dankbar wir sind, dass das Kreuz letztendlich nach viel Qual leer geworden ist, sondern schreib es doch einfach mal auf. Geschriebene Worte haben ganz anderes Gewicht. Aber Worte sind eigentlich Zwerge, Taten sind Riesen. Deshalb lade ich euch ein, schreibt einen Liebesbrief an Jesus mit eurem Leben.